SWR Kultur Hörbuch.
Nie, nie, nie. Von Lynn Strömsborg. Es liest Anne Müller. Folge 3. Großmutter. Ich lotse meine Mutter in den Flughafenbus und durch die Sicherheitskontrolle, an den Duty-Free-Geschäften vorbei, zum Gate und schließlich ins Flugzeug. Wir nehmen unsere Sitze ein und ich versichere ihr, dass sie ein Glas Rotwein bestellen kann, sobald wir in der Luft sind. Das wird ein Klacks, sage ich. Ist doch nur ein kurzer Flug und Oma freut sich bestimmt schon auf uns. Meine Mutter seufzt und ich bitte sie, ihre Handtasche unterm Sitz zu verstauen, weil es gleich losgeht. Als das Flugzeug von der Rollbahn abhebt, greift meine Mutter unwillkürlich nach meiner Hand. Wir fliegen empor und ich spüre unmittelbar einen Sog im Körper, der mich tief in die Sitze drückt. Über den Wolken ist der Himmel klar und sonnig und meine Mutter kann sich gar nicht satt sehen an dem endlosen Blau. Am Gepäckband müssen wir ewig auf unsere Koffer warten. Meine Mutter malt schon den Teufel an die Wand und ist drauf und dran, die Versicherung anzurufen und eine Entschädigung zu verlangen. Ich wusste, dass sowas passiert, sagt sie und murmelt etwas in ihr Handy. Irgendwer muss seine Koffer ja zuletzt kriegen, sage ich und zeige aufs Gepäckband, auf dem endlich unsere Koffer aufgetaucht sind. Ich wusste, dass diese Reise eine Schnapsidee ist, sagt meine Mutter, als ich ihren Koffer vom Gepäckband hiefe. Dann fragt sie, wo wir jetzt hin müssen. Erstmal nach draußen, dann suchen wir uns ein Taxi. Wir gehen raus und steuern auf das erstbeste Taxi zu. Ich reiche dem Fahrer einen Zettel mit der Adresse unseres Ferienhauses und er nickt. Als er uns dann auf Spanisch anredet, erkläre ich, dass wir leider nur Englisch sprechen. Na, ob er wirklich weiß, wo wir hin müssen, fragt meine Mutter. Wird schon schiefgehen, sage ich beruhigend. Und eine knappe Stunde später erreichen wir unser Ziel. Während ich bezahle, scharrt meine Mutter bereits vor dem Kofferraum mit den Hufen, als hätte sie Angst, unser Gepäck könnte verschwunden sein, nachdem es zu ihrer großen Verblüffung schon nicht aus dem Flugzeug gefallen ist. Das Haus ist klein und gemütlich. Zwei Schlafzimmer, ein winziges Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad mit Badewanne. Sieht doch nett aus, sage ich. Wir hätten doch ins Hotel gehen sollen, sagt meine Mutter. Sie hat ihr Zimmer storniert, um hier zu wohnen, in dem Haus, das ich eigentlich für Anniken, Philipp und mich gemietet habe. Sie könne doch immer noch ins Hotel, sage ich, aber ich bleibe hier. Nein, jetzt ist eh alles voll, sagt sie und geht in das Schlafzimmer, das ursprünglich für Anniken bestimmt war. Es ist doch Nebensaison, rufe ich ihr hinterher. Wenn du lieber ins Hotel willst, kümmere ich mich darum. Nein, sagt sie und kommt zurück ins Wohnzimmer. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das Beste daraus. Ich sage, dass ich ein Bad nehmen will, schließe die Tür ab, setze mich auf den Rand der Badewanne und beobachte, wie sie sich langsam füllt. Als ich mich schließlich in das heiße Wasser sinken lasse, klopft meine Mutter an und fragt, ob ich ertrunken sei. Ja, rufe ich. Über sowas macht man keine Witze, antwortet sie, murmelt etwas und zieht sich wieder zurück. Als ich aus dem Bad komme, sitzt meine Mutter in der Küche und strickt. Ich frage, ob sie Hunger hat, ob wir uns ein nettes Restaurant suchen sollen. Ich habe schon eine Banane gegessen, sagt sie und zählt Maschen. Aber ich habe Hunger. Kommst du mit? Wir können doch hier was kochen. Ist viel billiger. Und was sollen wir kochen? Wir haben nichts eingekauft. Komm schon, ich lade dich ein. Die Stadt ist klein. Schon nach 5 Minuten sind wir im Zentrum. Als wir an einem kleinen Restaurant vorbeikommen, das gemütlich wirkt, frage ich, ob wir es dort versuchen sollen. Sieht schmuddelig aus, sagt meine Mutter, also schlage ich vor, weiter zu suchen. Nein, ich bin völlig ausgehungert, sagt sie und steuert schnurstracks auf den Eingang zu. Ich folge ihr und sehe stumm dabei zu, wie sie wild gestikulierend auf einen Kellner einredet, laut und mit überdeutlicher Artikulation, so als würde ihm das helfen, urplötzlich Norwegisch zu verstehen. Wir bekommen einen Fenstertisch zugewiesen und ich nicke dem Kellner dankbar zu, während er uns nervös dreinschauend die Karte studieren lässt. Ich schlage Tapas vor, aber meine Mutter sagt, sie habe keinen Appetit auf Meeresfrüchte. Es gibt bestimmt auch Tapas ohne Meeresfrüchte, entgegne ich. Aber meine Mutter klappt die Karte zu und sagt, sie wolle Spaghetti Bolognese. Die stehen auf der Kinderkarte, sage ich. Na und? Wenn sie die für Kinder hinbekommen, dann bestimmt auch für mich. Ich stelle Blickkontakt mit dem Kellner her und frage, ob wir zweimal Spaghetti Bolognese bekommen können, obwohl das Gericht auf der Kinderkarte steht. Das sei kein Problem, erklärt er, wir müssten nur einen kleinen Aufpreis zahlen. Ja, natürlich, sage ich, woraufhin der Kellner sich zurückzieht. Meine Mutter kratzt an ihrem Messer herum und entfernt einen unsichtbaren Fleck. Hoffentlich fangen wir uns hier keine Lebensmittelvergiftung ein, sagt sie. Nach einer Weile kommt das Essen und es schmeckt köstlich. Meine Mutter isst ihren Teller restlos leer und fragt, ob wir zum Nachtisch noch ein Glas Wein bestellen sollen. Gern, sage ich, und schon winkt sie den Kellner herbei, der prompt zur Stelle ist. Noch zwei Wein, sagt meine Mutter, zeigt erst auf die Gläser und dann auf uns. Der Kellner nickt eifrig, eilt davon und kommt sofort mit der Flasche zurück. Nachdem er uns eingeschenkt hat, sieht er mich an. Lassen Sie die Flasche einfach hier, sage ich auf Englisch. Er nickt, lacht und stellt die Flasche auf den Tisch. Prost, sage ich, und meine Mutter klirrt ihr Glas gegen meins. Satt und leicht angesäuselt machen wir uns auf den Heimweg. Ich frage meine Mutter, ob sie sich gut amüsiert hat. Es sei okay gewesen, antwortet sie, aber ob wir uns eine Lebensmittelvergiftung eingefangen hätten oder nicht, würde sich ja erst in ein paar Stunden herausstellen. Es geht einem so lange gut, bis es einem nicht mehr gut geht, sagt sie und lacht. Das ist wahr, sage ich. Am Morgen darauf gehe ich am Strand spazieren und rufe Anniken an. Sie fragt, ob es warm ist, und ich sage ja. Dann fragt sie, ob ich eine gute Zeit mit meiner Mutter habe, und ich sage, ist schön hier. Hast du deine Oma schon gesehen? Nein, die Feier ist erst morgen. Mama hat mit meinen Großeltern gesimst, glaube ich. Sie wissen also, dass wir hier sind. Ihr werdet euch bestimmt gut amüsieren, sagt Anniken. Ich setze mich hin, ziehe die Schuhe aus und grabe meine Füße in den kühlen, feuchten Sand. Wie läuft's zu Hause? Frage ich. Alles wie immer. Philipp war gestern hier. Wir haben Scrabble gespielt. Ich habe gewonnen. Hat er etwas über mich gesagt? Nein? Hätte er denn etwas sagen sollen? Ich schüttle den Kopf, bis mir bewusst wird, dass wir nur telefonieren. Nein. Alles okay mit dir? Fragt Anniken. Ich stehe auf und sage, dass ich zurück müsse. Meine Mutter warte schon. Viel Spaß morgen, sagt Anniken. Wir legen auf und ich setze mich wieder in den Sand. Reiße ein Stück von dem Baguette ab, das ich besorgt habe. Über mir kreisen ein paar kreischende Möwen. Ich lasse ihnen ein paar Krümel da und mache mich schließlich auf den Rückweg. Meine Mutter meint, sie sei nicht nervös, aber ich glaube ihr nicht. Immerhin wird sie ihre Eltern zum ersten Mal seit vielen Jahren wiedersehen. Nervös zu sein ist nichts Schlimmes, sage ich. Warum sollte ich denn nervös sein? Wir führen ja auf der Feier nichts auf oder so. Wir werden nur essen, Wein trinken und vielleicht Hoch soll sie Leben singen. Hältst du eine Rede? Bist du verrückt? Kann doch sein. Immerhin wird deine Mutter 75. Wenn sie eine Rede will, darf sie die schön selbst halten. Und soll ich an deinem 75. eine Rede halten? Frage ich, während meine Mutter sich zum dritten Mal umzieht. Na, das versteht sich doch wohl von selbst, ruft sie aus dem Schlafzimmer. Schon seit einer halben Stunde bin ich startklar und allmählich rennt uns die Zeit davon. Unser Taxi könnte jeden Moment hier sein. Meinst du nicht, dass sie sich über eine Rede freuen würde? So leicht kann man ihr keine Freude machen, sagt meine Mutter und kommt zurück ins Wohnzimmer, in dem Rock, den sie als allererstes anhatte. Komm jetzt, sagt sie, und beeil dich. Das Taxi wartet schon. Die Geburtstagsfeier findet in einem Restaurant am Strand statt. Auf den Tischen liegen weiße Leinentücher, durch die offenen Terrassentüren weht eine milde Brise herein und für alle Gäste stehen Willkommensdrinks bereit. Meine Mutter und ich sind früh dran, aber der Raum füllt sich schnell. Ich blicke zum Meer. Die Sonne geht gerade unter und taucht alles in rosafarbenes Licht. Später erfahren wir in einer Tischrede, dass meine Großeltern jeden Samstag hier essen und mit dem Eigentümer gut befreundet sind. Er ist der Redner. Von den vielen Menschen im Saal kenne ich so gut wie keinen. Die drei Geschwister meiner Mutter sind nicht hier, aber bezüglich der Gründe hat sie nur vage Andeutungen gemacht. Die meisten Gäste sprechen Englisch und Spanisch, während wir uns an unserem Tischende auf Norwegisch unterhalten. Meinen Großeltern habe ich nur kurz Hallo gesagt und sie im Vorbeigehen umarmt, bevor die nächsten Gäste deutlich herzlicher begrüßt wurden als wir. Am liebsten würde ich meine Mutter bei der Hand nehmen und von hier verschwinden, weg von diesem Abendessen, weg von dieser Feier, auf der wir ziemlich offensichtlich fehl am Platz sind. Es ist ein warmer Abend. Zum Meer hin ist die gesamte Fensterfront geöffnet und selbst hier drin spüren wir die Brise. Jetzt klimpert jemand mit dem Messer gegen sein Glas und beginnt mit einer weiteren Rede auf meine Großmutter. Meine Mutter steht abrupt auf und verschwindet in Richtung Toilette. Ich bleibe sitzen. »Und Sie sind?«, fragt mein Tischnachbar. Ich erkläre ihm, dass ich die Enkelin bin. »Ich wusste nicht mal, dass sie Kinder hat«, erwidert er überrascht. »Tja, und trotzdem bin ich hier. Tolle Frau, oder?« sagt er und sieht zu meiner Großmutter, die unter Beifall den Redner umarmt. Hier leben meine Großeltern also. In einer Stadt weit weg von zu Hause, mit engen Freunden, die nichts von Kindern, geschweige denn von Enkelkindern wissen. Ein Luftzug wirft beinahe mein Glas um. Ich streiche das Tischtuch glatt und spähe zur Tür, hinter der meine Mutter verschwunden ist. Dann schnappe ich mir eine fast volle Weinflasche, entschuldige mich bei meinem Tischnachbarn und steuere mit schnellen Schritten auf die Toilette zu. Ich klopfe an und schlüpfe hinein. Meine Mutter steht vorm Spiegel. »Komm, wir verschwinden«, sage ich. »Wir können doch nicht vor dem Dessert gehen. Uns wird eh niemand vermissen«, sage ich, und meine Mutter lächelt mich traurig an. »Ich habe eine Flasche Wein geklaut. Hol noch eine.« Ich nicke, drücke ihr den Wein in die Hand, gehe zurück zum Tisch, klemme mir eine weitere Flasche unter den Arm und nehme zwei Gläser. Dann verlassen wir den Saal, eine Schleppe aus Lachen und lauten Stimmen hinter uns. Unten am Strand setzen wir uns auf eine Bank. »Warum bist du hergekommen?«, frage ich meine Mutter. »Ich wollte sie nicht vor den Kopf stoßen.« »Und wolltest du sie sehen?« »Nein«, sagt sie knapp und lächelt flüchtig. »Du bist ihnen nichts schuldig«, sage ich. »Gar nichts. Es ist trotzdem der Geburtstag meiner Mutter.« »Und?« »Um seine Mutter muss man sich kümmern.« »Nein«, sage ich. »Deine Mutter sollte sich um dich kümmern. Aber damit hat sie schon vor vielen Jahren aufgehört.« »Sie sahen glücklich aus.« Ich nicke. »Früher waren sie nie glücklich. Sie hatten immer davon geträumt, hierher zu ziehen, und sobald wir Kinder alt genug waren, sind sie abgehauen. Warum sind sie denn nicht mit euch hergezogen, als ihr klein wart, als Familie?« »Sie wollten nie eine Familie. Kinder hatten sie nur, weil man das damals so machte. Man bekam Kinder und zog sie groß, und wenn sie aus dem Haus waren, begann das richtige Leben.« »Hast du auch so einen Traum?« »Nein.« Sie wendet den Blick von mir ab und schaut aufs Meer. »Mir ging es immer gut mit deinem Vater und dir. Aber Papa ist tot. Das weiß ich selbst. So habe ich das nicht gemeint. Wir hatten viele schöne Jahre. Und nein, von einem anderen Leben habe ich nie geträumt. Ich hasse Umzüge. Ich verreise nicht gern. Am liebsten würde ich so schnell wie möglich zurück nach Hause. Wir können für morgen einen Rückflug buchen. Aber du hast das Haus doch für die ganze Woche bezahlt. Das ist nur Geld, Mama. So viel verdienst du doch auch wieder nicht«, sagt sie. »Immerhin war der Wein umsonst. So gleicht sich das aus.« Wir sitzen auf der Bank am Strand, trinken Wein und meine Mutter erzählt mir von einer Südeuropa-Reise mit meinem Vater. Ich sei damals noch klein und in der Zeit bei meinen anderen Großeltern gewesen. Mein Vater und sie hätten sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und 3 Tage krank im Hotel verbracht. Und als sie wieder gesund waren, habe mein Vater sich dermaßen den Pelz verbrannt, dass er sich mit Joghurt einschmieren und die letzten 2 Tage im Schatten verbringen musste. Zu Hause hatten wir es immer am schönsten, sagt meine Mutter und streicht mir mit dem Handrücken über die Wange, wie damals als Kind. Hier haben wir alles, was wir brauchen, meinte dein Vater immer. Sie fröstelt und stellt ihr Glas ab. Lass uns nach Hause fahren, sage ich. Wir können bestimmt irgendwo ein Taxi auftreiben. Wir müssen uns noch bei deinen Großeltern verabschieden. Müssen wir nicht, es sei denn, du willst. Eigentlich nicht. Dann lassen wir es bleiben. Schläfst du? Fragt meine Mutter und ich wache auf. Sie steht an meinem Bett und beugt sich über mich. Ich richte mich auf, knipse das Licht an und rücke näher zur Wand, damit sie sich setzen kann. Alles okay? Ist was passiert? Ich kann nicht schlafen. Ist es zu warm? Nein, keine Ahnung. Ich kann einfach nicht schlafen. Hast du versucht, was zu lesen? Ja. Ich muss gähnen, strenge mich aber an, wach zu werden. Als ich das Fenster über dem Bett öffne, weht eine leichte Brise herein. Was gefällt dir eigentlich so am Reisen? Fragt meine Mutter. Keine Ahnung. Ich denke kurz nach. Ich lerne gern neue Orte kennen, neue Menschen. Außerdem finde ich es schön, dass der Alltag verschwindet. Ein Montag hier in Spanien ist etwas völlig anderes als ein Montag zu Hause. Ich mag den Alltag, sagt meine Mutter und streicht ihr Nachthemd glatt. Ja? Zur Arbeit fahren, früh zu Bett gehen, zeitig aufstehen, Essen machen und so weiter. In anderen Ländern steht man auch auf, sage ich, und wenn man will, darf man sogar früh ins Bett gehen. Sicher, aber ich mag Routinen. Glaubst du, sie werden mich feuern? Was? Bei uns sollen Stellen gestrichen werden und ich gehöre so langsam zum alten Eisen. Bestimmt wollen sie mich gegen eine Jüngere austauschen. Du arbeitest seit fast 30 Jahren dort. Ja. Sie können dir nicht einfach grundlos kündigen. Wenn sie wollen, werden sie sich schon einen Vorwand einfallen lassen. Wir schweigen einen Moment lang. Vielleicht verkaufe ich die Wohnung und mache eine Weltreise, sagt sie schließlich. Aber du verreist nicht gern und hast Flugangst, sage ich. Sie lächelt. Vielleicht bringst du es mir bei. Hast du Angst vor dem Flug morgen? Nein, sagt sie, und ich sehe sie überrascht an. Angst habe ich nur, wenn ich das Land verlasse. Wenn es nach Hause geht, macht mir das Fliegen nichts aus. Entweder wir sterben oder ich komme nach Hause. Ich sage, dass sie heute Nacht bei mir schlafen kann. Wenn du schlafen kannst, füge ich leise hinzu, aber da streckt meine Mutter sich bereits neben mir aus. Wir liegen schweigend da und lauschen dem Meer, dem Surren der Klimaanlage, ein paar Vögeln, unseren Atemzügen, bis ich irgendwann nichts mehr höre. Bestimmt bleibt meine Mutter länger wach als ich und beobachtet mich, wie damals, als ich klein war. Manchmal kam sie zu mir rein, nur um sicher zu gehen, dass ich noch atme. Sie stand lange an meinem Bett und sah mir beim Schlafen zu. Laut meiner Mutter hatte ich so einen ruhigen Schlaf, dass mein Vater und sie sich manchmal unsicher waren, ob ich überhaupt noch am Leben war. Und erst wenn sie ganz nah an mein Gesicht kamen und die Wärme spürten, konnten sie sich entspannen. Als Baby schlief ich fast die ganze Zeit, auf dem Sofa, im Arm meines Vaters, im Bett neben meiner Mutter. Noch in den späten 90ern hatten meine Eltern ein Wasserbett, bis es irgendwann auslief und sie von einem überschwemmten Schlafzimmer überrascht wurden. Am nächsten Morgen machen wir uns früh auf den Weg zum Flughafen. Als wir während des Flugs in Turbulenzen geraten, taste ich nach der Hand meiner Mutter, die den Druck vorsichtig erwidert. Sobald die Anschnallzeichen erloschen sind, bestelle ich 2 Gläser Rotwein, die wir langsam trinken, während die Maschine uns sicher nach Hause bringt. Am Hauptbahnhof frage ich meine Mutter, ob ich sie noch ein Stück begleiten soll. Aber sie möchte gern allein sein, also verabschieden wir uns voneinander. Mir geht nicht aus dem Kopf, was sie über die Arbeit gesagt hat. Also schreibe ich ihr eine Nachricht, dass sie ihren Job bestimmt nicht verliert und sich nicht unnötig Sorgen machen soll. So ist das mit den Sorgen. Sie nützen einem nichts, antwortet sie. Und trotzdem sind sie da. Wie so vieles im Leben. Ich frage mich, ob meine Großeltern überhaupt bemerkt haben, dass wir früher gegangen sind, dass wir da waren, dass es uns gibt. Früher habe ich immer zu meiner Großmutter aufgeschaut. Ich habe sie dafür bewundert, dass sie bis auf ihren Mann alles und jeden verlassen hat, um zu malen und an einem anderen Ort das Leben zu führen, das sie sich erträumt hatte. Aber als sie wegging, blieb auch jemand zurück. Darüber habe ich nie nachgedacht. Bis jetzt. Am Tag nach unserer Rückkehr rufe ich sie an. Erst bin ich mir unsicher, ob ich die richtige Nummer gewählt habe, aber als sie rangeht, erkenne ich ihre Stimme. »Hallo, Oma«, sage ich. »Ich bin's.« »Ach du, seid ihr wieder zu Hause? Hattet ihr eine angenehme Reise?« »Ja.« »Schade, dass ihr nicht länger bleiben konntet. Um diese Jahreszeit ist es hier immer besonders schön.« »Ja, aber die kurze Zeit haben wir sehr genossen. Hattet ihr eine nette Feier?« »Oh ja, sehr nett. Habt ihr euch auch gut amüsiert? Danke, dass ihr da wart.« »Du, Oma«, sage ich. »Ja?« Ich hole tief Luft, bin mir unsicher, was ich sagen, wo ich anfangen soll. Eine Frau, die ich kaum kenne, kann ich doch nicht frei heraus fragen, ob sie es bereut hat, Kinder bekommen zu haben, ob sie gern eine bessere Mutter gewesen wäre, ob sie sich wünscht, ihr Leben wäre anders verlaufen. Bist du noch dran? Ja, ich wollte nur wissen, ob es dir gut geht. Ob es mir gut geht? Ja, sehr gut. Ganz fantastisch sogar, sagt sie. Im Hintergrund ist eine Stimme zu hören. Das war alles, sage ich. Na schön. Nett, dass du angerufen hast. Grüß deine Mutter von mir. Macht's gut. Dann legen wir auf. Glaubst du, Oma bereut, dass sie Kinder bekommen hat? Schreibe ich meiner Mutter unmittelbar nach dem Telefonat. Ihre Antwort kommt prompt. Ich bezweifle, dass sie sich überhaupt je Gedanken darüber gemacht hat. Glaubst du, sie hat euch lieb? Frage ich in einer zweiten Nachricht. Ja, auf ihre Art, antwortet meine Mutter und schickt schnell hinterher, aber nicht so, wie ich dich lieb hab. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich dich kenne. Dass ich dich lieb hab, liegt nicht nur daran, dass ich deine Mutter bin. Und dass ich dich lieb hab, liegt nicht nur daran, dass ich deine Tochter bin, antworte ich und bekomme 3 Emojis zurück. Einen Tannenbaum, ein Flugzeug und einen Grinsesmiley. Ich muss ihr unbedingt Emojis beibringen, schießt es mir durch den Kopf. Jetzt bin ich also wieder hier. Allein zu Hause statt im Urlaub. Philipp ist bei seinen Eltern. Die Wohnung fühlt sich leer an. Nur ein paar hundert Meter Luftlinie von hier entfernt freuen sich Alex und Anniken auf ihr Kind. Sie wissen noch nicht, dass ich zurück bin. Und Anniken schickt mir ständig Nachrichten. Warst du schon im Meer? Amüsierst du dich gut? Ist irgendwas Lustiges passiert? Ich beschließe, den beiden einen Überraschungsbesuch abzustatten. Aber als ich bei ihnen klingle, macht niemand auf. Ich warte eine Weile in der Hoffnung, dass sie doch da sind oder bald zurückkommen. Irgendwann gebe ich jedoch auf und schreibe Anniken, ich sei wieder in der Stadt. Wir hätten die Reise abbrechen müssen. Zu Hause krabbele ich mit einer Wärmflasche ins Bett, blicke in die Dunkelheit und den Regen hinaus und schlafe ein, bevor Anniken mir antwortet. Es wird Frühling und allmählich heller. Philipp hat eine Wohnung gemietet und zieht schleichend bei uns aus. Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit komme, fehlen weitere Gegenstände, Kleidungs- und Möbelstücke. Und vor allem fehlt er. Anniken meint, sie würde es nicht überleben, wenn Alex sie verließe. Sie ist jetzt im 7. Monat und an einem ganz gewöhnlichen Dienstagabend sitzt sie weinend bei mir auf dem Sofa. Philipp hat eben seine letzten Sachen abgeholt und sie fragt immer wieder, ob ich denn gar nichts tun könne. Ich kann ja kein Kind kriegen, nur damit er mit mir zusammenbleibt. Wäre das wirklich so schlimm? Fragt sie und wischt sich die Tränen ab. Das werde ich dich fragen, wenn dein Kind da ist, sage ich, und da lächelt sie. Aber du wirst das schon machen, füge ich aufmunternd hinzu. Eigentlich wollte ich dich trösten, und jetzt sitze ich hier und heule dir was vor. Ich glaube, da gibt's nichts zu trösten. Das muss ich allein durchstehen. Und wenn ihr euch einen Hund anschafft oder eine Katze, dann würde das auch nichts ändern. Hast du ihn gefragt? Nein. Du musst ihn doch wenigstens fragen. Ich frage ihn, lüge ich. Ich war mir so sicher, dass ihr für immer zusammenbleibt. Ich zucke mit den Schultern. Ich dachte auch, dass wir für immer zusammenbleiben. Dann entschuldige ich mich auf die Toilette. Anniken ruft mir aus dem Wohnzimmer hinterher. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ihr könnt immer noch zusammen alt werden. Ihr habt noch so viele Jahre, um wieder zueinander zu finden. Ihr habt Zeit, bis wir alle sterben oder bis die Welt untergeht. Ich drehe den Wasserhahn auf, bleibe einen Moment lang auf dem Klodeckel sitzen und lasse das Wasser und die Tränen fließen. Nach ein paar Minuten klopft Anniken an die Tür und fragt, ob sie etwas tun könne. Nein, sage ich. Soll ich einfach ein bisschen hier warten? Ich komme gleich raus. Ich bleibe einfach hier sitzen, sagt sie durchs Schlüsselloch. Als ich nach einer Weile die Tür öffne, muss ich Anniken hochhelfen. Alles wird gut, sagt sie, bevor sie sich auf den Weg macht. Irgendwann geht alles vorbei, schreibt Anniken mir später. Der Herbst, der Winter, der Frühling, der Sommer, der Tag und die Nacht. Die Menschheit verschwindet, das Gras verrottet, der Schnee schmilzt, der Regen verdampft, der Asphalt reißt auf, die Ozeane trocknen aus, die Flüsse treten über die Ufer. Irgendwann wird alles verwittern, verdunsten, versiegen. Das Universum wird sich ins Unendliche ausdehnen und explodieren. Vielleicht ist es ja längst passiert und wir sind nur Erinnerungen an ein zerstörtes Universum, ein großer Knall, ein endloses Nichts. All die Dummheiten, die man mal gesagt hat, spielen irgendwann keine Rolle mehr. Alles, was im Leben schiefgelaufen ist, wird unwichtig sein. Du wirst alles und jeden vergessen. Alle, die dich verletzt haben, werden sterben. Aber auch alle, die du liebst. Er auch? Antworte ich. Ja, er auch, schreibt sie zurück. Ihn solltest du zuallererst vergessen. Und zwar lange, bevor du stirbst. Fang am besten sofort damit an. Um den Rest kümmern wir uns dann später. Und wenn ich ihn nicht vergessen will, dann müssen wir uns wohl auch darum kümmern. Mit Anfang 20 war ich eine Zeit lang mit einem Mann zusammen, der fast 40 war. Er hatte auch ein Kind, dem ich allerdings nie begegnet bin. Einmal, als ich in seinem Wohnzimmer auf dem Boden lag und ihm dabei zusah, wie er seine Plattensammlung durchging, habe ich ihn gefragt, ob es irgendwann nicht mehr so weh tue. Was denn? Liebeskummer zu haben. Im Gegenteil, der wird immer schlimmer. Er wollte wissen, ob ich schon mal was von den Smiths gehört hätte. Hatte ich nicht. Er legte »The Queen is Dead« auf. Und nach dem halben Album fragte ich ihn, hättest du nicht lügen können? Ich hätte sagen sollen, dass Liebeskummer nicht mehr so weh tut, wenn man älter wird? Ja. Klar, aber die Wahrheit hättest du früher oder später trotzdem erfahren. Ich bin zwar noch nicht 40, sondern erst 35, aber es tat noch nie so weh wie jetzt. Der schlimmste Liebeskummer meines Lebens? Ein Ja wäre wohl optimistisch und pessimistisch zugleich. Ich habe nie viel von zweiten Anläufen gehalten. Was vorbei ist, ist vorbei. Was geschehen soll, geschieht. Ich habe nie mitten in der Nacht im Treppenhaus gestanden und darum gebettelt, in die Wohnung gelassen zu werden. Hab noch keinen ohnehin übervollen Anrufbeantworter vollgetextet und auch keinen Ex betrunken angerufen und schluchzend gefragt, ob wir es noch mal probieren. Ich war nie jemand, der drängelt, bettelt oder schimpft. Ich habe mich immer mit der Situation abgefunden. Wenn Leute aus meinem Freundeskreis sich nach einer Trennung verzweifelt den Kopf darüber zerbrochen haben, ob sie wohl noch mal eine zweite Chance bekommen, habe ich mich nicht dazu geäußert. Wenn es nicht funktioniert hat, sollte es wohl nicht sein. Du kannst niemanden dazu überreden, dich zu lieben. Der Frühling ist eingekehrt. Und als ich nach Hause komme, steht Philipp vor der Tür. Statt zu fragen, was er will, schließe ich wortlos auf, gehe vor ihm in die Wohnung und höre, dass er mir folgt. Im Bett drehe ich mich auf die Seite und betrachte ihn. Seinen Rücken, seinen Nacken, streichle ihn wie damals, wenn er schlief und ich kein Auge zutat. Er atmet schwer, ich rücke näher zu ihm. Ich weiß, dass er deshalb nicht zu mir zurückkommt, dass die Situation für ihn genauso schwer ist wie für mich. Als ich am Morgen aufwache, ist er schon weg.